Ja, hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 5. Couch Talk hier im Mensa Café an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Schön, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid. Thema der heutigen Veranstaltung ist ja Embedded Journalism, also eingebetteter oder integrierter Journalismus, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Konkret geht es um Kriegsberichterstattung, also immer dann, wenn Journalisten mit Kampfeinheiten direkt vom Ort des Geschehens berichten und die Bundeswehr bzw. andere Armeen auf ihren Einsätzen außerhalb der geschützten Gebiete begleiten. Wir wollen von unseren Gästen erstmal wissen, welche Erfahrungen sie in diesen Einsätzen gesammelt haben, aber vor allen Dingen auch diskutieren, wie objektiv Journalismus sein kann, wenn man so nah dran ist.
Wir wollen natürlich euch erstmal die Gäste vorstellen. Er ist zwischen 2007 und 2014 9-mal in Afghanistan gewesen und war dort als Kriegsfotograf unterwegs. Er hat Kommunikationsdesign studiert mit dem Schwerpunkt Fotojournalismus. Meine Freundin ist gerade reingekommen, deswegen... Genau, mit dem Fokus Fotojournalismus, und er arbeitet seit Jahren für die FAZ als freier Fotojournalist und hat zuletzt eine Fotoausstellung in Hannover gehabt mit dem Namen Afghanistan endlos. Genau, in der Ausstellung ging es um deutsche Soldaten, aber auch um das Volk in Afghanistan. Herzlich willkommen, Daniel Pieler.
Ja, und bevor Erik Chauvistré zum vergangenen Wintersemester als Professor für Redaktionsmanagement hier zu uns an die Hochschule kam, spezialisierte er sich als freier Journalist vor allen Dingen auf die Themen Rüstung, Kriegsführung und internationale Krisen. Dafür begleitete er Kampfeinheiten der Bundeswehr auf ihren Missionen außerhalb der geschützten Bereiche und berichtete unter anderem für NEON, NDR und den Deutschlandfunk. 2009 schrieb er dann das vielbeachtete Buch Wir Gutkrieger, in dem er sich sehr kritisch mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr auseinandersetzt, insbesondere mit dem Afghanistan-Einsatz. Außerdem war er als OSZE-Beobachter im vergangenen Jahr an der Waffenstillstandsgrenze zur Ostukraine tätig. Aber jetzt ist er hier und darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Erik Chauvistré. Herr Chauvistré, wie kommt man eigentlich dazu, als Journalist in Kampfeinheiten der Bundeswehr zu arbeiten?
Ja, zu dem Thema Militärrüstung bin ich schon sehr früh gekommen. Ich bin ja noch ein Kind der Ost-West-Konfrontation, also zu einer Zeit, als dieses Gelände hier tatsächlich noch als Kaserne benutzt wurde, bin ich ja sozusagen sozialisiert worden. Und habe mich immer schon mit Rüstung und Militär befasst, mich hat das nicht mehr losgelassen. Mich hat aber immer schon gestört, dass die Debatten fast immer entweder oder zum einen auf rechtliche Fragen sich konzentrierten, also ist das jetzt legal oder nicht, sei es jetzt verfassungsrechtlich, völkerrechtlich, andererseits auch, ist das moralisch in Ordnung, was wir machen, oder ist es sogar moralisch gegeben, also muss man nicht sogar eingreifen. Aber die Frage, sozusagen, funktioniert das auch, die haben sich wenige gestellt und darauf habe ich mich eigentlich immer konzentriert. Also ich habe immer versucht, mich sozusagen auf die interne Logik einzulassen und habe lange über auch den Afghanistan-Einsatz berichtet, bevor ich das erste Mal hin bin. Also ich denke, das kann nur eine Ergänzung sein. Die eigentlichen Informationen, die sammelt man da vorher, nur vor Ort zu sein, das ist... bringt einen nicht weiter.
Da würde mich mal interessieren, was ist für Sie Kriegsjournalismus, also was bedeutet für Sie Kriegsjournalismus, Herr Pieler?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich in einem Kriegsgebiet zu bewegen und auch unterschiedliche Geschichten, die von dort zu erzählen sind. Ich habe auch so ein bisschen gerade mit dem Kopf... beziehungsweise ein bisschen skeptisch, als Sie meinen, ich sei als Kriegsfotograf in Afghanistan gewesen. Also natürlich ist Afghanistan im Kriegszustand und ich war auch als Fotograf dort. Allerdings würde ich mich jetzt gar nicht so als den Kriegsfotografen bezeichnen, der, was auch viele tun, was auch wichtig ist, in ein Kriegsgebiet fährt, um dort die Front aufzusuchen und die die Kämpfe zu fotografieren oder darüber zu berichten. Also mein Fokus lag eigentlich immer eher auf dem, was hinter den Kulissen passiert, also wie es den Menschen geht, was die Soldaten machen. Und ich denke mal, deswegen kann man das gar nicht so klar definieren und sagen, das ist Kriegsberichterstattung. Es gibt wirklich verschiedene Wege, sich dem Thema zu nähern. Man kann natürlich die kämpfende Truppe begleiten, wenn es einem denn überhaupt möglich ist, im Rahmen eines Embeds, wie es bei der Bundeswehr eigentlich nicht üblich ist, dass man da mitgeht, wenn die tatsächlich eine Mission vollführen, wo mit Gefechten zu rechnen ist. Da ist man als Journalist eigentlich ungern gesehen und wird dann auch nicht mitgenommen, ganz einfach. Ich finde es halt auch spannend, was mit den Leuten macht, also die Geschichten sozusagen, die nebenbei passieren, ja, also die, wie geht es der Zivilbevölkerung, wie geht es den Soldaten, womit müssen sie umgehen, was sind ihre Herausforderungen. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht, und das, wenn wir später vielleicht noch ein paar Bilder anschauen, wird man auch sehen, gar nicht ein Kriegsfotograf, der jetzt den Krieg in seiner Gewalt abbildet, sondern ich suche, also nach Hannah Arendt gibt es auch im Krieg das Banale, das Menschliche, und das ist das, worauf ich mich eigentlich überwiegend fokussiert habe.
Wie sieht denn der Alltag sozusagen, wenn es überhaupt einen Alltag in einem Kriegsgebiet Gebiet gibt, aus? Also Sie waren ja dann, Herr Chauvestre, sehr eng auch mit den Soldaten unterwegs, und da lernt man natürlich auch so ein bisschen die Menschen kennen. Wie waren da Ihre Eindrücke?
Ja, einen Alltag gibt es in der Tat nicht. Also es hängt ganz davon ab, was gerade passiert oder auch was man sozusagen ausgehandelt hat, wie man sich auch das Vertrauen geschaffen hat, wie weit man mitgenommen wird, auch hängt auch viel von Glück ab, wo man hinkommt und wo man nicht hinkommt. Also von daher ist es vor allem auch immer ein Warten, also auch für die Soldaten. Ich denke, das ist ein Ding, was ganz wenig in Berichterstattung rüberkommt. Krieg ist verdammt langweilig und es ist wenig spektakulär, es ist angespannt. Also sehen Sie mal, die Hauptbedrohung für die Soldaten, die deutschen Soldaten in Afghanistan, ist jetzt gar nicht, dass sie beschossen werden, dass sie sozusagen in traditionelle Gefechte reinkommen. Die Hauptgefahr ist immer, dass man auf Minen drauffährt oder auf diese improvisierten Minen, also die sogenannten IEDs. Und das ist aber auch eine wahnsinnige Anspannung, und die man dann auch natürlich mitmacht, wenn man dort mit den Truppen unterwegs ist.
Herr Pieler, wie sah für Sie ein gewöhnlicher, wenn man gewöhnlich sagen darf, Arbeitstag aus? Also wie würden Sie einen Arbeitstag beschreiben?
Ja, wie Erik schon sagte, sehr unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, wo man sich gerade befindet und mit wem man unterwegs ist. Also ich würde jetzt einmal auch widersprechen, es gibt natürlich einen Alltag, denn was vielleicht auch einem nicht so bewusst ist, ist, dass natürlich viele Soldaten, die im Kriegseinsatz sind oder jetzt speziell in Afghanistan, eigentlich ihre Arbeit verrichten, so wie sie das in Deutschland tun würden. Das heißt, sie haben zum Teil Schreibtischjobs, sie haben Jobs in der Werkstatt, in der Logistik und so weiter. Und das ist der größere Anteil der Soldaten, die vor Ort sind. Also die das Lager überhaupt verlassen, ist eine relativ kleine Minderheit. Und die haben natürlich auch sowas wie einen Alltag, allerdings ist der natürlich etwas angespannter und spektakulärer. Ansonsten ist es schon auch alles sehr geregelt, also es ist einfach auch ein Unternehmen auf eine Art und Weise. Das heißt, die Leute gehen morgens zur Arbeit, dann haben sie ihre Mittagspause, auf die auch immer peinlich geachtet wird. Dann gehen sie wieder zur Arbeit, dann haben sie Abendessen und dann gehen sie Sport machen oder leihen sich Filme aus, um irgendwie die Freizeit auch zu füllen. Also das ist sehr strukturiert und dementsprechend ist es dann auch bei mir oder bei uns strukturiert. Das heißt, man wird dann da einfach in diesen Alltag mit eingebunden und kann dann halt zwischen den Essenspausen, die wirklich irgendwie immer sehr wichtig erscheinen, dann irgendwelche Termine machen und sich irgendwelche Sachen angucken. Was anderes ist es natürlich, wenn man tatsächlich das Lager verlässt und mit der kämpfenden Truppe, sei es mit Fallschirmjägern oder mit Infanteristen, irgendwo draußen ist, wo die Infrastruktur nicht so gut ist, wo die Peripherie nicht so gut ist, wo alles improvisierter ist, da ist es schon natürlich etwas, ja, also eine ganz andere Situation. Das heißt, man ist man geht auf Patrouille, man muss irgendwelche strategisch wichtigen Orte überwachen und man wohnt natürlich auch sehr unkomfortabel, sehr improvisiert und hat halt nicht die ganzen Möglichkeiten, sich abzulenken in der Freizeit oder mit der Familie Kontakt aufzunehmen. Das heißt irgendwie keine Steckdosen, kein Skype, kein Internet, keine Familie, die man anrufen kann. Das heißt, ja, da muss man erstmal wirklich auch unterscheiden. Und mein Alltag ist dann beides im Prinzip. Das kommt ganz drauf an, was ich dann gerade mache, wo ich mein Fokus drauf lege, wo ich hin möchte und wo ich auch mitgehen darf.
Ja, das kann ich nochmal unterstreichen. Also es gibt wirklich ganz große Unterschiede. Die Soldaten sagen manchmal auch, dass die Drinnis und Draußis, also Drinnis sind halt die nur im Lager sind, und das ist mit eine große Mehrheit, die halt in diesem Trott drin, und das ist eine Parallelwelt. Also so ein Lager ist ein völlig autarkes System mit eigener Stromversorgung, eigenen Trinkwasserversorgung, allem. Und aber natürlich auch WLAN, ganz wichtig, und so weiter. Also es ist, gibt wirklich ganz unterschiedliche Welten, die man da zu sehen bekommt. Aber auch diese abgeschlossene Welt hat natürlich skurrile Seiten, und man erfährt auch dort beiläufig dann interessante Dinge. Also zum Beispiel, wie viel inzwischen outgesourced wird. Also wie viel die Soldaten gar nicht mehr selber machen, was einerseits eine Kostenfrage ist, andererseits aber auch ein Mittel, um die Truppenzahlen niedrig zu halten. Also zum Beispiel die ganze Essensversorgung, das macht eine italienische Firma, die nepalesische Beschäftigte dort einstellt. Also ganz skurrile Welten, aber auch Reinigung, alles Mögliche, Müllabfuhr und so, alles outgesourced.
Herr Pieler, wenn Sie mit der Kamera loszogen, hatten Sie dann im Vorfeld immer schon bestimmte Aufträge, oder sind Sie losgegangen und haben Ihr Material dann angeboten?
Ich bin immer im Auftrag gefahren. Das heißt, entweder ich wurde gefragt, so fing das Ganze auch an, mit einer Reise 2007, die sich noch überhaupt nicht auf das Militär konzentrierte, sondern es ging eigentlich wirklich nur um die Zivilbevölkerung. Und das weckte aber meine Neugier, und daraufhin folgten dann 8 weitere Reisen, auf denen ich mir halt auch dann das Militär, also die Bundeswehr, angeschaut habe, aber auch die afghanische Nationalarmee, die ja in der Zeit ausgebildet wurde und in Rekordzeit zu einer Mannkraft, ich glaube mit der Polizei zusammen an die 500.000, also ein in Rekordzeit wachsendes Heer. Und ich war dann 2007 das erste Mal da, weil da ich Redaktionsfotograf bei der FAZ, habe in Frankfurt gelebt, und da kam einfach die Frage, ob ich mit einem Kollegen nach Kabul möchte, um dort 2 Wochen lang afghanische Geschichten zu sammeln. So war auch der Titel der Serie, die in der FAS, in der Sonntagszeitung, erschien. Das heißt, wir waren 2 Wochen in Kabul und haben kleine Geschichten gesammelt, oft einfach über irgendwelche Individuen, über Personen, über irgendwelche Orte. Und das Material wurde dann sukzessive immer mit einem Bild und einem nicht allzu langen Text jeweils auf einen Sonntag in der Sonntagszeitung abgedruckt. Und dann ging es so weiter. Ich war dann noch bis 2009 festangestellter Redaktionsfotograf und habe dann mit befreundeten Kollegen sozusagen mich selbst beauftragt innerhalb der Zeitung und bin dann weiterhin dorthin gefahren und habe dann 2009 meinen Vertrag gewechselt in einen sogenannten Pauschalistenvertrag. Das heißt, ich wurde dann Freiberufler auf eigenen Wunsch, aber immer noch vertraglich an die Zeitung gebunden, und habe dann immer, wenn die Gelegenheit kam, weil irgendwas, eine Sicherheitskonferenz anlag oder wenn die Situation einfach irgendwie es hergab, es journalistisch der Zeitung zu begründen, habe ich das vorgeschlagen und bin dann mit verschiedenen Kollegen immer wieder runtergeflogen.
Herr Chouvistré, Sie sagten ja schon, dass es ein sehr reales Risiko ist, gerade wenn man dann in den Fahrzeugen unterwegs ist, dass die Angst doch allgegenwärtig ist, dass man auch auf Minen fährt und es zu Explosionen kommt. Würden Sie denn sagen, dass es immer das Risiko wert war bei all Ihren Reisen?
Ja, wie misst man das, ne? Also mir ist ja, die Beine sind ja noch dran, also von daher kann ich sagen, war okay. Aber klar, kann natürlich auch anders ausgehen. Aber klar, ich meine, es gibt ja auch, ne, Journalismus ist nie leicht, also über Rechte in Deutschland zu berichten, ist auch risikoreich. Also die Leute bewundere ich eigentlich noch mehr. Also von daher, ich denke, es ja, aus meiner Sicht war es auf jeden Fall wert und ich werde es auch weiterhin machen, weil ich denke einfach, sehe da auch eine Verantwortung. Also es war leider lange so, dass sozusagen diejenigen, die eher kritisch, skeptisch diesen Einsätzen gegenüberstanden, sich sehr zurückgehalten haben. Sozusagen, man wollte sich auch nicht schmutzig machen, man wollte der Bundeswehr nicht zu nahe kommen, hatte da ein bisschen Berührungsängste. Und ich finde das aber ein Fehler. Also ich denke, wenn der Bundestag die deutschen Soldaten da hinschickt, dann hat man auch als Journalist die Verantwortung zu sehen, was dort passiert. Dann die Frage, unter welchen Bedingungen das macht. Also wir hatten ja, Sie hatten ja am Anfang darüber gesprochen, Embedded Journalism, der Begriff kommt ja bekanntlich aus der amerikanischen Praxis. Und dort ist aber so, dass die Journalisten da tatsächlich einen Vertrag unterschreiben quasi mit dem Militär. Das gibt es in Deutschland zum Glück nicht. Also es hat Vor- und Nachteile. Einerseits gibt es nicht die Einschränkungen und andererseits ist aber auch nie klar, wie viele Rechte man hat. Und es wechselt ganz erheblich, je nach Situation und vor allem nach den Personen, die man vor Ort antrifft. Also wir hatten ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht von der Freizügigkeit. Bei manchen durfte ich alles machen und bei anderen musste ich kämpfen und in Potsdam anrufen von Afghanistan aus, damit irgendwas geht. Also es ist ganz unterschiedlich. Vielleicht kann ich kurz was zu den Bedingungen sagen, unter denen ich das mache. Die vier Bedingungen, die ich mir sozusagen selber gegeben habe. Das eine ist, dass es keine Zensur gibt, also kein Gegenlesen oder Ähnliches. Manchmal wird das so ganz naiv angeboten, ja, wir können ja nochmal drauf gucken und so. Das ist dann tatsächlich manchmal auch ehrlich gemeint, aber geht gar nicht. Das andere, ich habe auch ein Problem, wenn ich jetzt mit der Bundeswehr direkt unterwegs bin, also sozusagen vor dem Panzer stehe, mache ich keinen Bericht über Afghanen oder interviewe jetzt keine Afghanen. Das machen manche Kollegen, halte ich für einen Fehler, weil sobald ein Soldat neben mir steht, ist das nicht mehr eine freie Situation für einen Journalisten. Das Weitere ist, dass ich auch nicht eine reguläre, strenge Reportage schreibe, sage ich mal so. Eine Reportage schreibt mir ja das, nur das, was man sieht und hört. Aber ich denke, man weiß immer oder man muss sich immer bewusst sein, dass man viele Dinge halt auch nicht sieht und nicht hört. Und von daher muss man das einbauen. Also es kann nur sozusagen ein Zusatzpunkt sein, aber es kann jetzt nicht eine glatte Reportage sein, bei der man alles wirklich mitbekommt. Ein vierter Punkt vielleicht noch bei Gesprächen mit Soldaten. Da wollen halt teilweise dann die Presseoffiziere dabei sein oder nicht und so. Und das ist halt immer ein großer Konflikt. Also ich habe mir dann sozusagen als Maßstab gesetzt, es muss zumindest Situationen gegeben haben, in denen ich mit der Person auch alleine habe sprechen können. Also vielleicht nicht die ganze Zeit, aber ich konnte sozusagen zumindest im Nachhinein oder im Vorhinein abklopfen oder nachprüfen, ob derjenige oder diejenige auch frei gesprochen hat. Das sind die vier Punkte.
Ich hätte eine Frage an beide eigentlich. Was führt einen in ein Land, aus dem eigentlich andere fliehen? Was sind so die Motive?
Entschuldigung, können Sie mal wiederholen? Auf ein Land, auf
dem? Was führt einen in ein Land? Ist es ein bestimmtes Ideal oder welche Motive, dass man sagt, man geht in ein Land, aus dem andere wiederum fliehen?
Ja, man ist ja in einer sehr privilegierten Situation. Ich weiß ja, ich kann ein paar Wochen wieder zurückfliegen. Also von daher ist das ja sehr einfach. Und ich bewege mich auch in einem einigermaßen geschützten Umfeld. Klar, ich kann natürlich beschossen werden oder auf Minen fahren oder treten. Aber dass ich entführt werde, ist dann, wenn ich embedded bin, extrem unwahrscheinlich. Und ich weiß aber auf jeden Fall, dass es auch irgendwann die Bundeswehrmaschine auch wieder nach Hause fliegt. Ne? Oder relativ wahrscheinlich. Also von daher ist es sehr privilegiert und es ist sehr schwierig, dann die Leute zu sehen und zu wissen. Ne? Die sind in der Situation drin, aber ich denke, das gehört dazu, wenn man Journalist ist.
Ja, was noch dazu kommt, also dass natürlich alle oder die Medien schauen ja dann auf diese Länder oder jetzt in dem Fall auf Afghanistan, wo Leute fliehen. Und ich finde es wahnsinnig spannend und das ist auch etwas, was mich auch wirklich sehr bereichert hat, auch mal zu verstehen, wie das funktioniert. Also wie eine politische Entscheidung, die halt in Berlin gefällt wird, tatsächlich dann in der Praxis umgesetzt wird. Und dann auch das abzugleichen, was man selber gesehen und gelesen hat, also was die Medien an einen herantragen, und dann sich die Realität anzuschauen und einfach einen Vergleich zu haben. Ja? Also ist das, was uns hier erreicht, ist es wirklich, ist es wahrhaftig, ist es authentisch, ist es vor allem vollständig, und wie sieht es vor Ort aus? Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die mir unheimlich viel gebracht hat, da wir auch innerhalb des Einsatzes mehrere politische Wechsel hatten, gerade im Verteidigungsministerium. Und das hat sich auch eindeutig vor Ort gezeigt, und es hat sich auch auf unsere Arbeit ausgewirkt. Also es war ein großer Unterschied, in welchem Stadium des Krieges wir waren als Bundeswehr, oder auch wie weit die Akzeptanz der Bevölkerung für den Einsatz war. Das alles wirkt sich einfach auf die Praxis aus. Und man merkt halt, dass sozusagen der Wind, der in Berlin weht, die Fahne, die Richtung, die kommt tatsächlich auch, oder dieser Wind kommt auch in Afghanistan an, und zwar beim kämpfenden Soldaten. Und das fand ich eine sehr spannende Erfahrung.
Vielleicht ein Punkt noch, eine ganz wichtige Sache, die mir klar geworden ist. Gut, auf dem Papier weiß man das alles vorher, aber wenn man da ist, wird einem die Dimension dieser Einsätze bewusst, was das für ein Aufwand ist und wie das halt auch das Land verändert. Ich nehme mal ein Beispiel, also zu der Hochzeit der NATO- und Verbündeten-Stationierung dort waren 120.000 Soldaten da. Dann gibt es da in den ganzen Lagern immer so Paletten mit so Trinkflaschen, immer so diese schönen Halb-Liter-Flaschen, und bei 40 Grad und Staub trinkt man da natürlich schnell 10 Stück von am Tag. Man steckt die sich auch immer in alle Rucksäcke oder Seitentaschen rein. Und was bedeutet das? Pro Tag 1,2 Millionen dieser Flaschen müssen erstmal irgendwo produziert werden, abgefüllt werden, dorthin geschafft werden. Also daran sieht man, was für ein Wahnsinnsaufwand das ist, wie viele Spediteure in Afghanistan nur davon lebten, die NATO zu beliefern. Und diese Spediteure zahlen natürlich auch Schutzgelder wiederum an lokale Warlords. Also das ist ein gewisser Kreislauf, der da erhalten bleibt. Aber das nur als kleines Beispiel. Wenn man irgendwo hinfährt, natürlich als Journalist auch, ne? Als Journalist, als Entwicklungshelfer, als ziviler Beobachter, wie auch immer. Man darf nie vergessen, dass man selber auch die Situation selbst verändert, dadurch, dass man einfach aus einem wirtschaftlich sehr starken Land kommt und dort Ressourcen reinpumpt.
Also zumindest, Herr Chauvisserie, Sie hatten das eben schon angedeutet, im Amerikanischen unterscheidet man ja zwischen dem Begriff Embedded Journalist, der im Deutschen vielleicht gar nicht so, also was im Deutschen vielleicht gar nicht so existent ist wie in Amerika, aber es gibt dort auch die Unilateral Journalist, die also komplett eigenständig und auf eigene Faust in Kriegsgebiete fahren. Warum war das für Sie nie eine Option?
Gut, Daniel hat es ja teilweise gemacht, ich nicht. Ich denke, wenn man das macht, und es gibt nur, denke ich, von schreibenden Journalisten nur ganz wenige, die das wirklich gut machen können. Die sind dann aber auch seit Jahren mit dem Land vertraut. Die kennen sozusagen jeden Warlord persönlich, ist ein bisschen übertrieben, aber sie kennen sich sehr gut aus, haben gute Beziehungen und haben auch ein Verlagshaus oder eine Medienanstalt im Rücken, die sie im Zweifelsfall rausholt. Da gibt es Versicherungen für, da gibt es extra Firmen für, oder es gibt halt auch, also das ist einfach ein Risiko, man setzt sich ja nun nicht nur selber einem Risiko aus, sondern auch anderen Leuten. Also von daher war ich da immer sehr skeptisch, und wie gesagt, die Leute, die das machen, die respektiere ich sehr, aber ich denke, wenn, dann muss man sehr gut vorbereitet sein. Der zweite Punkt ist, sie sind immer embedded. Wenn sie jetzt sich so durchschlagen, brauchen sie die Unterstützung oder Duldung eines der Strongmen da. Und von daher sind sie sind irgendwie immer auf einer Seite.
Wenn wir schon von Vorbereitung sprechen, wie war das denn bei Ihnen? Also wurden Sie tatsächlich extra dafür vorbereitet, so im Vorfeld auf alles Mögliche sozial gesehen?
Als ich erstmal gefahren bin, war ich ziemlich unvorbereitet, muss ich zu meiner Schande gestehen. Beim zweiten Mal habe ich dadurch, dass ich dann auch einige Soldaten kannte und auch mich mehr mit anderen Kollegen unterhalten habe, war ich dann sicher etwas besser vorbereitet. Irgendwann habe ich dann auch ein so ein Training gemacht, dass die Berufsgenossenschaft, bei der man sich als Journalist versichern kann, anbietet. Das wird durchgeführt von der Bundeswehr. Es gibt das auch von privaten Firmen, das kostet dann sehr viel Geld. Und diese Trainings dauern eine Woche und sind sehr zu empfehlen. Also da wird man richtig gut im Stress ausgesetzt. Ist alles dabei und man lernt aber auch einfach, wie Waffenwirkungen sind und so weiter. Also das kann man machen, aber ich denke, die wichtigere Vorbereitung ist, dass man sich einfach möglichst viel anliest über die Situation dort und sich einfach auch ein bisschen bescheiden gibt und mit Leuten, die schon da waren, viel unterhält. Und das sind ja dann banale Sachen, also zum Beispiel eine Schutzbrille. Da denkt man erstmal, wieso brauche ich eine Schutzbrille? Aber die kann einen halt das Augenlicht retten. Oder die Art der Kleidung, ne? Also Baumwollkleidung ist besser als synthetische Kleidung. Kleinigkeiten, aber die sind dann im Zweifelsfall lebensrettend.
Nun ist der Begriff des Embedded Journalism ja durchaus umstritten. Es wird immer wieder diskutiert, dass die Objektivität fehlt. Wenn man wirklich in Ausnahmesituationen ist, mit Soldaten unterwegs ist, dann verschwimmen irgendwann die Grenzen vom Journalisten zum Kumpel, weil man ja doch sich in ein soziales Gefüge auch irgendwie eingliedert. Es wird spöttisch oft gesagt, dass es eher, zumindest in Amerika während des Irakkrieges, eher ein PR-Kanal der Regierung oder der Armee war. Und der ehemalige WDR-Intendant Friedrich Nowotny hat das mal in einem Zitat zusammengefasst, das ich ganz interessant fand. Der Blick des Journalisten fällt durch den Sehschlitz des Panzers und der ist nicht sehr groß. Was tun Sie, Herr Chauvistre, um dieses Blickfeld zu erweitern? Hatten Sie dann auch, wenn Sie unterwegs waren, Kontakt zu afghanischen Journalisten oder sogar zu feindlichen Truppen?
Nee, meine Antwort auf diesen Einwand ist, ich berichte nicht über das, was ich durch den Sehschlitz sehe. Ich berichte über den Sehschlitz selber und über denjenigen, der durch den Sehschlitz rausguckt. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also man darf sich da nicht anmaßen oder man muss sich diesem auf jeden Fall bewusst sein. Als Fotograf, als schreibender Journalist oder als Hörfunkjournalist hat man es dann noch ein bisschen einfacher als Fotograf insgesamt. Als Fotograf fällt man einfach immer auf. Man muss sagen, auch innerhalb dieses Lagers zum Beispiel, hat man es, wenn man das System so ein bisschen so schaut, wenn man da ein paar Mal da war, eigentlich relativ einfach. Ich dachte, ich würde da direkt auffallen als Zivilist. Aber da laufen erstaunlich viele Zivilisten rum. Da laufen zum Beispiel Angestellte von Rüstungsfirmen rum, die dort die Fahrzeuge reparieren. Wenn da ein neuer Hangar hingestellt wird, so ein provisorischer, so ein Riesenzelt, dann kommen da Leute von irgendwelchen Heizungs- und Belüftungsfirmen aus der Provinz werden auch da eingeflogen. Also es laufen sehr viele Zivilisten rum und wenn man morgens joggen geht, ein paar Runden ums Camp, dann kann man sich alles ganz in Ruhe angucken. Also als Schreibender oder wie gesagt als berichtender Journalist hat man es einfacher als Fotograf. Daniel hat immer gleich eine Riesenkamera und da wissen alle, da ist einer, der wir fotografieren.
Also einmal nochmal zu dem Sehschlitz oder beziehungsweise zu dem Irakkrieg, der ja angeblich als PR-Kanal diente, dass ich muss sagen, damals habe ich das noch nicht so verfolgt, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich hörte davon, dass sozusagen viel inszenierte Szenen aus dem Irakkrieg verbreitet wurden. Ansonsten finde ich, ist der Embedded Journalism auf der amerikanischen Seite nicht unbedingt nur kritisch zu betrachten. Also man ist doch in dem Rahmen, den man dort bekommt, relativ frei. Das zeigen Arbeiten wie Restrepo, ein Dokumentarfilm, der wirklich unter die Haut geht und so nah dran ist, wo sicherlich auch eine Situation entstehen kann, dass Grenzen verschwimmen, ja, weil man mit diesen Leuten einfach starke emotionale Momente durchlebt. Auch ich, wenn ich irgendwie ein, zwei Nächte mit Soldaten unterwegs bin und die Feindeslinie ist gar nicht weit weg und man sitzt nachts und erzählt sich Geschichten und lernt sich kennen und so, gehen natürlich dann auch mit einem anderen Verhältnis von diesen Leuten weg, als ich gekommen bin. Also das ist schon auf jeden Fall, das macht was mit einem, ne? Also das muss ich schon auch sagen. Aber jetzt nochmal zurück auf diesen Film Restrepo, der zeigt einfach auch, dass Freiheiten herrschen, ja? Dass vielleicht sogar auch mehr Freiheiten herrschen, als es bei uns der Fall ist, weil einfach das System auch ganz anders funktioniert. Das heißt, die amerikanischen Journalisten oder die Kollegen werden halt einer Einheit zugeteilt. Die Einheit hat einen Kommandanten, unter dessen Verantwortung ist man dann sozusagen unterwegs. Und hier ist es nicht der Fall, dass man halt einer Einheit länger über einen längeren Zeitraum zugeteilt wird. Generell ist der Aufenthalt eigentlich auch immer sehr limitiert. Und man bewegt sich eigentlich nie ohne einen Presseoffizier. Das wird damit begründet, dass der natürlich auf einen aufpassen soll und darauf achten soll, dass einem nichts passiert. Das machen aber die Fallschirmjäger viel besser als er, weil das sind zum Teil auch Leute, die mit diesen Situationen selber ziemlich überfordert sind. Ja, also wie Erik schon sagte, es kommt immer darauf an, an wen man gerät. Man kann Glück haben, man kann mit jemandem unterwegs sein, der sich, ich will jetzt nicht sagen wohlfühlt, aber der sich auf jeden Fall nicht aus der Ruhe bringen lässt durch vielleicht eine vermeintliche Gefahrensituation, der das gut abkann und der dementsprechend auch eine andere Grenze für sich hat und diese Grenze halt auch sozusagen den Journalisten, die er begleitet, weitergibt. Es gibt aber auch den Fall, dass jemand eigentlich einen Schreibtischjob hat, allerdings ein Major ist. Und den Fall hatte ich auch mal, also da war ich unterwegs mit, und das war gerade so zu der heißen Zeit, 2011, 2012, da war ich unterwegs mit einem schon etwas senioreren Herrn, der eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit für ein Militärkrankenhaus macht, und der war nun jetzt mein Presseoffizier, und wir sind halt von Kunduz aus nach Chardara gefahren, in eine Gegend, wo es wirklich gefährlich war, und der Mann war einfach mit den Nerven völlig fertig. So, und wenn er schon mit den Nerven völlig fertig ist, dann wird er mir bestimmt nicht erlauben, dass ich irgendwo hingehen kann, weil er möchte auch gar nicht mitkommen. Ne? Also das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Und es gibt keine Zensur, außer diese Regelung, dass man halt sagt, okay, sie dürfen eigentlich mit niemandem sprechen, wenn ich nicht dabei bin, und sie dürfen auch niemanden fotografieren, wenn ich nicht dabei bin. Und das sind Sachen, da muss ich einfach sagen, da muss man sich einfach widersetzen, weil ich das nicht in Ordnung finde. Ja? Weil es natürlich auch, da kommt dann wieder, das ist eigentlich dann noch wiederum schwieriger für die schreibenden Kollegen, wenn die ein Interview führen mit einem niederen Dienstgrad, der vielleicht schon eine gewisse Erfahrung in dem Land sammeln konnte, weil er schon das zweite Mal da ist, und ihm gegenüber sitzt der Journalist und ein höherer Dienstgrad in Form von Presseoffizier, dann wird er sich sehr genau überlegen, was er sagt. Und eigentlich ist es nur so vorgesehen, diese Gespräche sind also nie unter vier Augen gedacht. Und auch mit dem Fotografieren ist es halt so. Das heißt, ich bin in einem Camp, in dem ich mich aufhalten darf. Aber sobald ich nicht in Begleitung dieses Offiziers bin, darf ich eigentlich keine Bilder machen. Und das muss man einfach, finde ich, ignorieren. Weil das einfach, die Menschen sind da und ich kann auf jeden Soldaten zugehen und sagen, wer ich bin, was ich mache. Und er kann selber entscheiden. Das ist auch eine Sache, die von der Bundeswehr selbst auch immer wieder gepredigt wird, also der Bürger in Uniform, das ist ja irgendwie so ein Schlagwort, so eine Phrase gewesen im Prinzip, und das nehme ich dann auch sehr ernst. Und man muss dann so als Journalistenteam sozusagen nicht nur mit den Begebenheiten dort fertig werden, sondern muss auch mit diesem Anhängsel irgendwie fertig werden, was ich zum Teil wirklich, also es gibt wirklich tolle, die einem wirklich helfen, die einem gute Informationen geben, die einem Türen öffnen, aber es gibt auch welche, die keine aktive Zensur betreiben, indem sie sagen, sie dürfen das Bild nicht machen, obwohl mir das auch passiert ist, oder sie dürfen das jetzt nicht schreiben, oder sie dürfen diese Frage nicht stellen, aber allein durch ihre Anwesenheit, also verändert sich die Situation. Ja? Das ist den Soldaten zum Teil egal, die wollen eigentlich einem sogar die wirkliche Realität zeigen, aber es gibt ein Beispiel, strategisch wichtige Hügel in der Nähe von Kunduz, wo immer wieder Soldaten als Wachposten positioniert waren. Die sitzen dann da oben auf mehrere Tage lang, haben ihre Gräben dort gegraben. Also es ist ein bisschen so eine Optik, wie man sie vielleicht aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Und je weiter man sozusagen von der Kommandozentrale sich entfernt, das heißt aus dem Hauptlager raus und dann vielleicht auch noch aus dem Outpost raus, irgendwo auf so eine kleine Station, desto weniger werden natürlich auch Regeln eingehalten wie Kleiderordnung, ja, oder so, warum auch. Also es ist ja keiner da, der sich daran stört. Und wenn man dann davor fährt und man steigt dann irgendwie aus dem Fahrzeug und hat dann einen Major als Presseoffizier dabei, dann dauert das keine 5 Minuten, dann haben die alle ihre Klamotten an, die Knöpfe zu, und in dem Moment, wo man da ankommt, sitzen die da aber in Badelatschen, Unterhose, und anstatt der deutschen Fahne hängt dann eine Piratenflagge. Ja. Und das dauert 3 Minuten und dann dann kommen so Momente, wo sie sagen, ja, das fotografieren Sie jetzt bitte nicht. Ja? Und da muss man halt schnell sein. Also man muss das Bild haben, bevor die Fahne unten ist und die Deutsche oben. Und man muss irgendwie das Bild haben, bevor die alle sich dann in Reihe und Glied aufstellen, weil ein diensthoher Grad da ist. Und das sind halt so Sachen, man muss das mal ein bisschen sportlich nehmen. versuchen, diese Mechanismen auszuhebeln, weil es tatsächlich auch, finde ich, nicht in Ordnung ist. Das ist, also dann bekommt die Arbeit eher die Charakteristik einer Public Relation für ein Unternehmen. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Ja.
Die Situation, auch genau diese bekannten, diese Hügel, 431 und 432 heißen sie, das ist etwas, eines der sozusagen spannendsten Erlebnisse, die ich dort hatte, weil, wie es Daniel gerade beschrieben hat, je weiter, oder umgekehrt gesagt, je näher das Militär am Krieg dran ist, desto weniger militärisch ist es. Das ist ganz faszinierend. Also schon in den Lagern ist es so, im Gegensatz zu den Kasernen hier, plötzlich sitzen die Offiziere mit den Mannschaftsdienstgraden am selben Essenstisch und so. Das ist schon mal. Und wenn man dann draußen tatsächlich auf so Außenposten ist, Flipflops, Shorts, Dienstgrade gibt es überhaupt nicht mehr. Also faszinierend. Der Krieg bringt sozusagen das Militär in Unordnung. Das ist, fand ich, ganz eine sehr erhellende Erkenntnis.
Wie haben Sie, Herr Pieler, den Wandel erlebt jetzt innerhalb der 7 Jahre? Wie war das für Sie? Also was für Änderungen haben Sie mitbekommen?
Ich habe das insofern erlebt, dass 2007 war, also die erste Reise 2007 war ja noch nicht mit dem Fokus auf das Militär, aber ich habe das Land natürlich 2007 sehr entspannt wahrgenommen. Also es war noch nicht so, dass man sich wirklich aneignen musste, zu allen Richtungen gleichzeitig hören und sehen zu müssen und auch nicht jeden Weg, den man jetzt machen muss innerhalb des Landes, jetzt unabhängig vom Militär, mehrmals zu überprüfen und sich gut zu überlegen, ob man sich das zumuten darf oder nicht und ob das auch sicher ist, sondern 2007 war es so, dass ich ganz einfach durch Kabul spaziert bin. Ja, also ich hab mir die Viertel angeguckt, ich habe schon vorher mit Kollegen gesprochen, die sehr ortskundig sind, welche Viertel man sich eher angucken sollte als andere, weil natürlich auch Ethnien und Sympathisanten zu Aufständischen eine große Rolle spielen. Das heißt, wenn man in ein Viertel geht, was überwiegend von Usbeken oder Hazara bewohnt wird, dann ist die Chance noch geringer, dass einem in irgendeiner Form irgendwas zustoßen kann, als wenn man jetzt in ein paschtunisch bewohntes Viertel geht, aus denen sich die Aufständischen oder auch Taliban genannten in erster Linie rekrutieren. Ja. Aber das war entspannt. Und auch mein erster Kontakt mit der Bundeswehr, das war dann 2008, war noch so, dass wir relativ problemlos in Kunduz aus dem Lager rausfahren konnten, zum Teil mit ungepanzerten Fahrzeugen, sind wir einfach umhergefahren, haben uns Sachen angeschaut, auch nicht jetzt immer mit einer großen oder größeren Truppe. Das heißt, zum Teil war es dann wirklich nur dieser Presseoffizier und wir. Das wurde dann im Laufe der Jahre einfach undenkbar. Ja? Also die Anspannung und die Bedrohung hat sich ganz stark erhöht und die Gefechte im Norden haben immer mehr zugenommen. Die Bundeswehr geriet auch dort immer mehr unter Druck. Das lag, denke ich, unter anderem auch daran, dass die Amerikaner im Süden eine große Offensive gestartet haben und die Aufständischen immer mehr in den Osten und in den Nordosten und in den Norden gedrückt haben, sodass sie halt auch dort viel mehr vorhanden waren als zu Beginn des Konfliktes. Und am Ende war es so, das letzte Mal war ich also 2014 da, da war es mir schon unwohl, wenn ich in Kunduz im Auto saß und zu lange irgendwie an einer Straßenecke stand. Also da war es wirklich schon so, dass man sehr, sehr aufpassen musste, wie man sich bewegt, wo man sich bewegt. Und ein Ausflug mit der Bundeswehr ins Krankenhaus dort war einfach wie eine große Mission geplant, mit unheimlich vielen Fahrzeugen, mit unheimlich viel bewaffneter Mannschaft, die einfach nur diese Fahrt ins Krankenhaus, um da irgendwelche Gespräche zu führen, bewachen musste. Also die Situation ist permanent schlechter geworden und das schränkt einen natürlich auch in der Arbeit immer mehr ein. Und es herrscht natürlich auch immer ein größerer Druck auf einem.
Die Veränderung bei der Bundeswehr, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, also in Bezug auf Journalisten, habe ich so erlebt, weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, dass 2009 war das, ne, den Tanklastwagenanschlag, da gab es ja diese Bombardierung des Tanklastwagens mit vielen auch zivilen Toten der Bundeswehr. Und das war ja ein komplettes PR-Desaster für die Bundeswehr. Und im Anschluss daran wurde es aber sehr viel besser, die Arbeit. Also weil da sozusagen gemerkt haben, hallo, wir können nicht so tun, als hätten wir völlig unter Kontrolle, was nach außen gelangt und was nicht. Also es war dann eine Weile sehr viel besser. Ich habe das Gefühl, dass es aber dann wieder schlechter geworden ist.
Sie haben ja dann 2009 das Buch Wir Gutkrieger veröffentlicht, das, wie gesagt, sehr, sehr kritisch den Afghanistan-Einsatz in Frage stellt. Und Sie waren ja auch danach noch weiterhin in Afghanistan unterwegs. Da waren ja sicherlich auch Leute, die Ihr Buch gelesen haben. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
Ja, hat mich erst mal gewundert, wie viele das Buch gelesen haben. Also ich wurde immer wieder darauf angesprochen. Also natürlich jetzt nicht unbedingt von Mannschaftssoldaten, aber schon so von Unteroffizieren und vor allem von Offizieren. Und die Reaktion war erstaunlich positiv. Also ich habe irgendwann gedacht, hast du irgendwas falsch gemacht, aber war sehr gut. Und ich habe mir das dann so erklärt, oder auch, ich habe mich ja viel mit den Leuten unterhalten, habe den Eindruck gemacht, damals war die Frustration, und ich denke, es ist eigentlich immer noch so, bei den Soldaten so groß, dass sozusagen doch der Krieg immer weiter eskalierte, also aus Bundeswehrsicht zumindest, aber sich in Deutschland kaum jemand dafür interessierte. Und sie waren schon froh, dass sich überhaupt jemand dafür interessierte. Kann ruhig kritisch sein, aber wenigstens schreibt jemand drüber. Und dann denke ich auch in der Art, wie ich es angegangen habe. Also jetzt nicht moral, was ich eben sagte, ich habe jetzt nicht irgendwie da moralisch oder rechtlich argumentiert, sondern ich habe versucht, die Einsätze, es ging nicht nur um Afghanistan, ja, um Kosovo und um Marineeinsätze, habe versucht, die sozusagen an den eigenen Ansprüchen, die ja von der Bundesregierung oder vom Bundestag gesetzt werden, daran zu messen und relativ rational, daran, also sachlich ranzugehen, aber auch nicht immer ganz ernst, also auch ein bisschen die Skurrilitäten reinzubringen, die halt solche Einsätze mit sich bringen. Und von daher war die Reaktion sehr gut. Also ich hatte einmal einen Presseoffizier und der sagte, ja, die anderen wollten sie ja nicht betreuen, aber ich wollte sie sehr gerne betreuen, also weil er wollte sich gerne mit mir unterhalten. Also ne, gibt das ganze Spektrum.
Wenn Sie an den Anfang denken, wie war das ganz zu Beginn? Welche Ziele hatten Sie und inwiefern mussten Sie die tatsächlich an die Realität nochmal anpassen?
Ziele jetzt bei der Arbeit oder?
Ja, genau, also für Ihren Auslandsaufenthalt.
Ich habe mir gar nicht viel überlegt. Eigentlich hatte ich dann mehr Freiheiten, als ich gedacht habe. Aber ich hatte, muss auch sagen, dass ich bei meinen ersten zwei Einsätzen, ich sag schon, dort unten auch sehr großzügige Presseoffiziere hatte. Also großzügig, die waren, das hatte auch einen Vorteil, die waren kurz vor der eine war kurz vor seiner Pensionierung, war eine ziemlich hohe Position, hatte nichts zu verlieren. Wenn Sie einen haben, der ein bisschen tiefer ist, der noch Karriere machen will, der will natürlich keine Fehler machen. Also wieder ein Zufall, aber es war, denke ich, auch der Politik geschuldet, die damals, wie gesagt, nach dem Kundus-Tanklastwagen Bombardierung, dass da eine neue Politik gefahren wurde. Also von daher war es erstmal eine positive Überraschung.
Ich würde gar nicht sagen, dass ich mit Zielen dahin gefahren bin. Ich war einfach neugierig und die erste Reise, die ich halt gemacht habe, 2007 mit dem Kollegen, der unglaublich erfahren war, der seit 30 Jahren aus diesem Land berichtete, hat mir dieses Land auf eine Art und Weise nahegebracht, wo ich unheimlich glücklich und dankbar darüber bin, dass mir das passiert ist. Weil er eben dieses Land auch noch in einem ganz anderen Zustand erlebt hat. Also er hat halt die letzten 30 Jahre immer aus diesem Land berichtet, also auch während des Bürgerkrieges, während der russischen Besatzung, während des Taliban-Krieges. Und als ich mit ihm das erste Mal dahin fuhr, das war 2007, wie gesagt, hatte er eigentlich mir so den Eindruck vermittelt, Kabul ist gerade ein Urlaubsort, ja, also weil das im Vergleich zu den alten Zeiten halt irgendwie, es sind keine offenen Gefechte, es fliegen keine Raketen und er hat mich halt sehr nah mit der Kultur und mit den Leuten in Verbindung gebracht, weil er sich dort halt gut auskennt, weil er viele Freunde hatte und das war etwas, was mich sehr fasziniert hat, dass man natürlich, wenn man hier die Nachrichten konsumiert, man ja schon irgendwie den Eindruck haben kann, okay, ich lande da, dann steige ich aus dem Flugzeug, dann werde ich erschossen. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber in Wahrheit ist es so, dass man da unheimlich viel Gastfreundschaft erfährt, unheimlich nette Leute, tolle Leute, gutes Essen, tolle Musik, also auch eine wunderbare Kultur dort herrscht. Und das hat mich irgendwie neugierig gemacht und vor allem war es für mich wirklich ein Aha-Effekt zu sehen, wie anpassungsfähig der Mensch ist, wie dehnbar auch sein Geist ist und wie er mit Dingen, die wir vielleicht hier von außen betrachtet oder aus der Distanz betrachtet, die einen zu einer gedanklichen Ohnmacht führen, wenn man sich jetzt vorstellt, wie wäre es jetzt für mich, wenn ich dort lebe, und lernt dann Leute kennen, die damit ganz selbstverständlich umgehen, weil sie es nicht anders kennen, weil sie so groß geworden sind und trotzdem versuchen, dem Leben was Schönes abzugewinnen. Und das war für mich eigentlich etwas, wo ich viel draus lernen konnte, muss ich sagen. Und was die, also deswegen, wenn es um Ziele geht, ich habe eigentlich gar nicht so weit Ziele gehabt. Ich wollte einfach mich mehr mit diesem Land beschäftigen. Ich wollte schauen, wie sehen jetzt diese ganzen Parallelwelten aus, die da jetzt agieren. Ja? Also ich habe erstmal sozusagen einen Vorgeschmack bekommen, wie es ist, in Afghanistan zu sein, unter der zivilen Bevölkerung. Jetzt wollte ich auch mal die Gegenseite sehen, weil es sind schon auch Welten, die zwar alle geografisch irgendwie in einem Land stecken, aber eigentlich ganz wenig Berührungspunkte haben. Ja? Und es ist dann spannend, wenn man aus dem Trubel der Innenstadt ins Taxi steigt und dann in einem Feldlager fährt, wo einen die Leute für völlig irre halten, weil man mit dem Taxi gekommen ist, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, obwohl sie dort sind. Ja? Das heißt, ich wollte mir eigentlich ein Bild machen von allen Playern, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und das war eigentlich meine Motivation. Und das Ziel war einfach, das aufzusaugen, was ich finden werde. Natürlich habe ich versucht, hier und da Dinge anzuschieben, die ich wirklich konkret sehen wollte. Oder auch Programme der Bundeswehr zu besuchen, vor denen ich wusste. Ansonsten habe ich es eigentlich immer auf mich zukommen lassen.
Vielleicht eine Ergänzung dazu. Also natürlich wird man von der Bundeswehr eingeschränkt oder von anderen Playern, die in so einem Kriegsgebiet sind, immer eingeschränkt. Aber teilweise schränken die Journalisten sich natürlich auch selber ein. Also viele nehmen auch einfach das Angebot an, fliegen 2 Tage rein, lassen sich dann so ein paar PowerPoint-Präsentationen geben und fliegen wieder raus. Klar kann man auch sagen, die stehen halt unter der Druck der Redaktion, weil kostet zu viel. Also gerade bei Kriegsberichterstattung oder Krisenberichterstattung ist es wichtig, dass halt genug Zeit da ist und man halt auf die Gelegenheiten warten kann und halt nicht angewiesen ist darauf, direkt etwas zu berichten. Ist ja dann auch so, dass dann auch Dinge auch überspitzt werden. Man muss ja sozusagen, es muss ja was passiert sein, aber wie gesagt, das Leben in Kriegsgebieten geht weiter. Also ist ja eigentlich logisch, ne? Aber man wundert sich immer wieder, dann, wenn man da ist. Klar, Leute leben, die denken nicht jeden Tag, oh, ist Krieg.
Sie hatten ja eben beide schon über dieses Abhängigkeitsverhältnis erzählt, das sich zwangsläufig ergibt, eben weil man dort immer unter einer gewissen Aufsicht steht. Gab es denn Momente, wo das wirklich dann zu einem offenen Konflikt zwischen Ihnen und den Soldaten geführt hat oder wo Sie gesagt haben, okay, das hat jetzt keinen Sinn mehr, ich komme hier nicht weiter, ich gucke mich woanders um?
Es gab eigentlich immer Konflikte. Ja, also wenn man nicht dankbar dieses Angebot annimmt, was einem natürlich so als Pressepaket präsentiert wird, kommt man sehr schnell an die Grenzen der Presseoffiziere oder dessen, was sie einem einfach irgendwie zugestehen möchten oder nicht. Wie gesagt, das ist auch sehr personenabhängig und vor allem ist es auch sehr abhängig von dem Zeitpunkt. Ja? Also als die Berichterstattung oder als, sagen wir mal, die Wahrnehmung in der Gesellschaft hier oder die Politik es endlich geschafft hat, diesen Konflikt mit Krieg zu bezeichnen, das war der Herr Gutenberg, der das erste Mal gemacht hat, war es so, dass man in Afghanistan, in Kunduz, ohne groß darum bitten zu müssen, auf einer relativ unsicheren und gefährlichen Straße in ein Gebiet gefahren wurde, wo die Feindeslinie, also eine Front gibt es ja in dem Sinne nicht, aber die Feindeslinie 300, 400 Meter weg war. Ja? Und das war sozusagen der Wunsch. Ja? Also es war der Wunsch auch der Berichterstattung von Seiten der Bundeswehr, dass man darüber schreibt und diesen Einsatz nun als Kriegseinsatz irgendwie auch transportiert. Erik und ich, wir waren ja auch einmal zusammen da für 2 Wochen. Das war 2013. Ja. Da war schon alles sozusagen, da waren schon alle Schalter auf Abzug. Ja, jetzt irgendwie Mission erfolgreich beendet, jetzt kommt der erfolgreiche Abzug.
Und sagen, das war kurz ein paar Wochen bevor Kunduz zugemacht wurde oder aufgegeben wurde.
Bevor Kunduz an die afghanische Armee und an die afghanische Polizei übergeben wurde, waren wir in Kunduz und wir hatten vorher mit der Heeresführung in Potsdam ausgemacht, was wir machen möchten, nämlich wir wollten wieder raus aus dem Lager, wir wollten wieder genau an diesen Ort, wo man 2011, 2012 problemlos hingefahren wurde. Und dort wollten wir uns unter die Truppe gesellen und wollten möglichst viel Zeit, deswegen haben wir auch extra 2 Wochen ausgehandelt. Ich bin dann noch eine Woche länger für die FAZ geblieben, also bin sozusagen 3 Wochen da gewesen. Was auch interessant war, weil man selten sonst so lange da ist und natürlich in mehr Zeit erfährt man auch mehr. Jedenfalls ist es uns nicht gelungen, diesen Ort, den wir beide schon mal besucht hatten, nochmals aufzusuchen, um da Kontakt zu der kämpfenden Truppe aufzunehmen, um uns da jemanden zu suchen, der für unsere Geschichte als Protagonist dienen könnte, weil er schon überhaupt das Lager mal verlassen hat und das vielleicht schon auch vorher mal, das heißt, dass es vielleicht nicht sein erster Einsatz war, sondern dass er auch schon vorher mal in Afghanistan war und auch für sich als kämpfender Soldat einen direkten Vergleich hat zwischen wie sozusagen sich dieser Konflikt aus Sicht der Bundeswehr nun entwickelt hat. Das wurde uns einfach nicht zugestanden. So, und da sagen die natürlich nicht so, das dürft ihr nicht oder wir wollen das nicht. Das wäre ja sozusagen gegen die Pressefreiheit, sondern da wird natürlich argumentiert mit Sicherheit oder mit... Die Soldaten wollen das nicht, aber wir kommen auch gar nicht in die Gelegenheit, sie zu fragen. Ja, das heißt, da werden halt irgendwelche Abmachungen getroffen oder irgendwelche Gespräche geführt mit Soldaten angeblich, von denen wir nun nicht wissen, ob sie nun wirklich geführt werden oder nicht. Und deswegen, ich will das nochmal erzählen, diese dritte Woche, die ich dann dranhängen konnte, das war halt deswegen auch nochmal ganz lehrreich, weil ich war dann tatsächlich einmal kurz in diesem, ich durfte dann, nachdem ich lange einen Konflikt hatte mit diesem Presseoffizier, durfte ich also einmal mit einem Versorgungszug da rausfahren und da eigentlich nur einen kurzen Moment verbringen, weil es wird abgeladen, es wird irgendwie kurz aufgeladen und dann geht es schon wieder zurück. Das heißt, so kann man eigentlich als Fotograf nicht arbeiten, weil man ja in dem Moment, wo man da ankommt, nicht die Normalität findet, weil man ja sozusagen da ist. Ja? Also da reagieren die Leute drauf, man hat auch gar nicht die Möglichkeit, auch den Leuten eine, ich will mal sagen, Angriffsfläche zu bieten und zu sagen, kommt zu mir, fragt mich, ja, und dann könnt ihr selber entscheiden, inwieweit ihr euch mir anvertrauen wollt oder nicht. Das heißt, es braucht alles immer ein bisschen Zeit, klar. Ne? Also man muss ja Menschen erstmal kennenlernen und erstmal ist man ja als Fremdling mit Kamera ja auch spannend, das heißt, die Dinge gehen nicht so weiter, wie sie eigentlich weitergehen würden. Und in dem Fall war es halt so, dass wir tatsächlich dann mit unserer ursprünglichen Idee, diese Geschichte anhand eines Protagonisten zu erzählen, sind wir gescheitert. Mit eigentlich ständig wechselnden Begründungen, warum wir das nun nicht machen können. Und da wir nun beide schon häufig da waren, wissen wir halt auch, was möglich ist, also theoretisch, logistisch möglich ist und was nicht. Und deswegen konnten wir das eigentlich immer widerlegen, was er uns gesagt hat, warum es nun nicht geht. Also gab es dann am nächsten Tag eine neue Begründung und eine neue Begründung. Aber es war einfach klar, dass man uns da nicht hinlassen möchte, weil einfach aus Seiten der Bundeswehr und der Regierung nicht der Zeitpunkt war, wo man darüber sprechen wollte, war dieser Einsatz jetzt effizient, war er erfolgreich oder nicht, sondern wir sollten über den erfolgreichen Abzug berichten, ja, also wie toll man jetzt alles zusammengepackt hat, ja, und wie wahnsinnig aufwendig ist, das ist, das war ja das größte Rückführungsmanöver seit dem Zweiten Weltkrieg und alle Offiziere aus dem Logistikbereich waren wahnsinnig stolz, dass sie das alles so gut hinbekommen haben und das wollte man uns im Prinzip aufdrücken und hat uns also abgespeist mit dieser, letztendlich mit der Begründung, dass die Soldaten, die da draußen sind, uns nicht bei sich haben wollen. Das konnten wir aber nicht überprüfen. Jetzt muss ich das nochmal kurz zu Ende bringen. Ja, okay. In der dritten Woche war ich dann mit einem Ausbilder der Bundeswehr auf dem Trainingsgelände der afghanischen Armee. Der hat afghanische Infanteristen ausgebildet an der Haubitze. Und dabei, wie immer, waren Soldaten, die sozusagen den Ausbilder oder diesen kleinen Trupp, der dann darüber fährt, um die Ausbildung zu vollführen, geschützt hat. Also einen Fallschirmjäger oder mehrere Fallschirmjäger, die halt mit voller Bewaffnung und Montur dann mitfahren, um Schutz zu gewährleisten. Und mit denen komme ich dann natürlich ins Gespräch. Und dann fragt er, wer ich bin und wo ich herkomme. Und dann sage ich, ja, ich war irgendwie fürs Magazin Neon hier und jetzt hat der Auftraggeber gewechselt, jetzt bin ich für die FAZ hier. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, wo wart ihr denn? Wir haben die ganze Zeit auf euch gewartet. Ja, also da wurde mir halt klar, dass tatsächlich diese Aussage, die Truppe will uns da nicht haben, einfach ein Konstrukt war, was man uns aufgetischt hat, weil die Soldaten wollten uns durchaus da haben, weil die wollen auch sozusagen, dass man ihre Arbeit wahrnimmt, sie wollen auch sich gerne dazu äußern und sie haben eigentlich selten Schwierigkeiten, sich der Presse zu öffnen, so würde ich das einschätzen.
Vielleicht noch eine Ergänzung, weil das, denke ich, hat man nicht so im Kopf. Es wird ja immer darüber gesprochen, ja, die Soldaten kommen nach so und so vielen Jahren nach Hause. Das ist eigentlich ja Quatsch, weil die kommen nach 3 oder 4 Monaten nach Hause oder höchstens nach 6 Monaten. Also das führt, sag das nur, weil oft haben sie dann mit einem Offizier dort zu tun, der ist gerade mal 3 Wochen da und ist vielleicht das erste Mal in Afghanistan und sie waren aber schon 5-mal da und er erzählt ihnen dann was und das ist dann etwas skurril. Oder ist es tatsächlich so, dass der dann eigentlich mehr Befürchtungen hat oder Angst hat, als sie es haben, weil sie einfach schon wissen, wie es da halt so aussieht, also da nicht mehr so den großen Respekt vorhaben. Also sehr skurrile Situation. Aber zu Ihrer Anfangsfrage, das war auch bei diesem Aufenthalt, wo ich mit Daniel zusammen da war, da habe ich auch einmal mit Abbruch gedroht, habe ich gesagt, ja gut, dann fahren wir jetzt halt nach Hause. Also man, so ganz wehrlos ist man nicht, ne? Also wir sind wir halt trotzdem nicht dorthin gekommen, aber wir konnten uns dann trotzdem wenigstens noch die Gesprächspartner aussuchen und wir sind zu anderen Orten rausgefahren, halt unter anderem zu diesem Ausbildungscamp der Afghanen. Also man darf sich da auch nicht zu klein machen, ne? Weil das ist natürlich auch peinlich dann für die Presseabteilung, wenn die sagen, ja, da war jetzt irgendwie Neon da und die sind dann nach Hause gefahren. Ne? Das geht ja gar nicht.
Aber man hatte uns tatsächlich, also wir hatten ja nach einem Protagonisten gesucht, beziehungsweise uns den Wunsch geäußert, einen Protagonisten zu begleiten. Und der wird ja dann in unserer Abwesenheit gesucht. Das heißt, wir können jetzt nicht durchs Lager schlendern und sagen so, wir sprechen den mal an und fragen den, was er so macht. Und wenn uns das interessiert, fragen wir ihn, ob er dazu bereit wäre. Sondern es wird einem ja jemand gestellt, den man angeblich gesucht hat. Und der hat sich dann freiwillig gemeldet. Und das war in unserem Fall, also für unsere große Fazit, was hat jetzt Afghanistan Einsatz gebracht? Als Protagonist hat man uns einen 17 oder wie alt war er? 18-jährigen Gabelstaplerfahrer aus einem Lager präsentiert, der das erste Mal da war, der das Lager noch nie verlassen hat und mit dem sollten wir nun jetzt so einen Abgleich machen, was ist in den letzten Jahren passiert in Afghanistan und wie empfindet er die aufeinanderfolgenden Einsätze. Also das ist einfach eine totale Farce. Ja?
Ja, wir haben der Bundeswehr Gefallen getan, dass wir ihn nicht porträtiert haben, ne? Weil das wäre eine absolute Witznummer gewesen.
Ja, also ich muss es nochmal erzählen, ja, aber wir haben natürlich mit ihm ein Gespräch geführt und so und dann haben wir gefragt, und wie ist das für dich hier so und wie empfindest du das? Und die Antwort werde ich nie vergessen. Er meinte, er findet das total blöd, dass es hier keinen Schwippschwapp gibt. Und damit war eigentlich klar, dass wir jetzt der Bundeswehr wirklich einen Gefallen tun, wenn wir ihn nicht ins Porträt nehmen als stellvertretenden Soldaten für diesen ganzen Einsatz.
Mann, Herr Pieler, vielen Dank. Dann würde ich Sie noch mal kurz an Ihren Laptop bitten, dass wir uns noch einige Fotos von ihm direkt mal anschauen. Und ja.
Ja, ja, ich habe ein paar Bilder in Ordner geworfen, die kann ich mal, wenn das jetzt technisch klappt, könnte ich das anschmeißen. Ansonsten finde ich es eigentlich auch immer schön, wenn Fragen da sind, dass wir die beantworten können, wenn es denn geht.
Genau, wenn es jetzt schon Fragen aus dem Publikum gibt, einfach melden und ja.